Und für den nächsten Talk erzählt uns Twist was vom Storch. Ich frage dir aber mal direkt, hast du einen Vogel?
Nee, aber hast du einen? Ja, das war mir wieder so eine spontane Entscheidung, so, was erzähle ich dieses Jahr? Und letztes Jahr habe ich euch ja die schönen Geschichten vom Elektriker gemacht. Die kann man leider nicht nachgucken, waren aber sehr unterhaltsam und vor allem viel zu lang. Deswegen versuche ich mich dieses Jahr mal ein bisschen kürzer zu fassen. Und zwar, wie der Titel schon vermuten lässt, ihr habt einen Vogel, ich steige euch aufs Dach. Das Ganze hat angefangen 2022, beziehungsweise ich kann noch ein bisschen weiter zurückgehen, 2019 haben wir von unserer Partnerstadt Requier in Südfrankreich für unseren Storchenturm, der hier im Hintergrund zu sehen ist, eine Nisthilfe für Störche bekommen. Und 2022 haben sich dann Störche da angesiedelt. Ich bin nicht der Erste, der vergessen hat, Nein zu sagen, sondern meine Mutter hat damit angefangen. Also es liegt bei mir in der Familie. Das einzige Problem war, naja, sie traut sich halt nicht mit der Hebebühne auf 25 Meter Höhe hochzufahren und die Viecher anzufassen. Dann hat sie mich gefragt und dann habe ich leider irgendwie nicht Nein gesagt. Und so bin ich hier angekommen. Ich habe so ein bisschen, meine Timeline ist so ein bisschen so, was tut ein Storch, was ist ein Storch, was ist ein Storch, was ist er nicht und was tut er nicht. Und dann hintendran noch so ein bisschen was von unseren Störchen, also die Störche, die ich direkt betreue. Das erste ist eher so ein bisschen allgemein, aber sehr viel Bilder von meinen Störchen. Also fangen wir an mit, was ist ein Storch? Das Offensichtlichste ist ja natürlich, er ist ein Vogel, zwei Flügel. Zwei Beine, beide gehen bis zum Boden, außer er fliegt. Wenn er über die Wiese läuft, dann sieht es so aus. Das ist einer meiner Störche aus dem Jahr 2023 gewesen, leider. Der tut genau das gleiche Beinding wie die Flamingos, wenn sie schlafen. Das tut er aber auch, während er nicht schläft. Und da, wo man ihn findet, findet man oftmals auch Reiher. Unterschied zu den Reihern ist, die Reiher stehen die ganze Zeit da und gucken. Und der läuft die ganze Zeit. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Das ist ein Weißstorch hier. Also ich rede immer von Storch, ich meine immer Weißstorch. Es gibt auch den Schwarzstorch tatsächlich. Wobei bei dem das so ein bisschen auch so ein bisschen Etikettenschwindel ist. Der Schwarzstorch ist grau. Ja genau, fangen wir mal an. Wenn er fliegt, das ist auch ein Bild, der ist gerade von einem Horst auf dem Storchenturm abgeflogen bei uns. Tatsächlich heißt der Turm Storchenturm, hieß schon immer Storchenturm, nicht als Störche da sind. Ich habe versucht, das so ein bisschen to scale zu machen hier auf dieser Leinwand. Ihr sitzt jetzt ein bisschen weit weg, aber ihr könnt euch so vielleicht ein bisschen vorstellen, wie weit das ist. Das sind halt 2 Meter, ein bisschen über 2 Meter Spannweite, was ein ausgewachsener Storch haben kann. Dann bin ich eigentlich auch schon bei, was ist ein Storch? Und zwar frisst er Würmer, Mäuse, Maulwürfe, Fröschen und ansonsten so Insekten, die er in der Gegend findet. Ja, Maulwürfe sind winzig. Hast du schon mal einen Maulwurf gesehen? Nein. Die sind nicht größer als eine Maus. Die Maulwürfe sind so winzig. Und zwar kommen die natürlich vor, so auf Feuchtwiesen entlang von Gewässern. Sind daher bei uns vorwiegend so an Rhein, Donau, Bodensee oder auch in der Saar unterwegs. Aber auch die Wiesen, wenn sie so nacheinander gemäht werden, dann scheucht es natürlich die Viecher besonders gut aus. Laufen sie auch durchaus mal den Bauern hinterher, die ihre Wiesen mähen. Was natürlich auch so ein bisschen gefährlich ist, wenn die mal doch davor laufen und der Bauer sie überfährt. Wenn sie beweidet sind durch Kühe oder Schafe oder sowas, die scheuchen das Kleintier auch immer super auf. Und dadurch haben sie es halt wirklich ganz einfach, was zu finden an Futter. Die suchen üblicherweise Futter so in 1 bis 2 Kilometer Umkreis vom Nest. Es kann aber auch mal ein bisschen weiter sein, wenn sie viel Bedarf haben. Und viel Bedarf haben sie halt, wenn sie Junge haben, weil die Junge fressen täglich ihr halbes Körpergewicht. Das könnte ein Mensch nicht. Also hier, das ist hier ein Bild von, ich weiß nicht, ob das der Jungstorch oder der Altstorch war.
Ich glaube, das ist einer unserer Altstörche. Wie er gerade eine Maus gefunden hat, gerade verschlingt. Ja, man sieht so ein bisschen, es ist unscharf, es ist halt schwierig auf die Entfernung, wo sie noch nicht wegfliegen, ein Bild zu machen. Ich habe hier mal meine Kanone mitgebracht. Also, ja, nee, okay, es ist keine Canon. Aber ja, es ist halt sehr schwierig, auf so eine Entfernung überhaupt so gute Bilder von Störchen zu kriegen. Deswegen sind die Bilder eventuell hier alle so ein bisschen unscharf, verwackelt oder sonst wie irgendwas. Man kriegt halt wirklich sehr schlecht, sehr viel bessere Bilder, außer man nimmt ein riesiges Objektiv, was dann aber gleich mal so einen Kleinwagen kostet. Gehen wir weiter zu, was tut ein Storch? Und da hangel ich mich mal jetzt so ein bisschen lang, was tut ein Storch so durchs Jahr? Zu Jahresbeginn bzw. zum Zyklusbeginn fängt er an, ein Nest zu bauen. Und sie bauen ihre Neste überall, wo sie Nester bauen können. Diese drei Bilder sind alle aus der Stadt Langlau. Das ist im Donautal näher Ulm. Und die haben hier einen wunderschönen Mobilfunkmast gefunden, wo sie nicht nur gleich ein, sondern gleich zwei Nester dran haben. Das da oben, das ist halt wirklich sehr abenteuerlich. Also ich bewundere dieses Storchenpaar, was da oben brütet, dafür, dass sie Kunst beherrschen, die Eier da oben so drauf zu legen, ohne dass sie rausrollen. Das oben rechts, das ist auf dem Schornstein vom lokalen Schwimmbad. Man sieht so ein bisschen so am linken Nestrand so ein bisschen die Schwaden von dem Gas, was da gerade rauskommt. Ja, die haben ein Nest mit Bodenheizung. Und das unten rechts, das ist auf einer Bäckerei. Die haben mal eine Nisthilfe installiert. Dann haben sich zwei andere Paare gedacht, ach guck mal, die zwei Schornsteine daneben, die sind auch super. Und was sie auch halt machen, ist halt um die Nistplätze kämpfen. Das ist auch immer noch Langlau. Das war auch Zufall, dass ich es erwischt habe. Man sieht ganz prima, wie der obere Storch so in Angriffshaltung ist, mit den Füßen voraus und der untere eben so verteidigt, dass er die Flügel so ein bisschen hochnimmt und mit dem Schnabel eben vorausgeht. Und da sind sie ziemlich erbarmungslos. Also sie kämpfen wirklich, bis einer entweder aufgibt oder stirbt. Das ist brutal, aber so ist die Natur. Dieser Kampf, der ist ziemlich schnell vorbei gewesen. Der Angreifer, der ist halt da hingeflogen und der Verteidiger hat ihm eine mitgegeben. Und dann hat er sich ein bisschen benommen, aufs nächste Dach wieder draufgesetzt und ist 5 Minuten später weggeflogen. Was tut ein Storch dann als nächstes natürlich? Wenn er ein Nest hat, dann fängt er an zu brüten. Und weil es ein Vogel ist, fängt er an mit Vögeln. Das ist eigentlich so wie bei vielen Vögeln in der Größe überhaupt, dass das Männchen sich einfach oben drauf auf das Weibchen setzt und dann die ihre Schwänze hintenrum verdrehen, damit die Kloaken zusammenkommen und so die Eier befruchten. Ein paar Tage später fängt es dann an mit dem ersten Ei und dann legen sie so 3 bis 5 Eier im Abstand von jeweils 2 Tagen. Ab dem zweiten Tag fangen sie dann an, das Ganze zu bebrüten, sind dann so nach 32 Tagen, schlüpfen dann die ersten, weil sie eben erst ab dem zweiten bebrüten, schlüpfen die ersten 2 gleichzeitig und dann im Abstand von 2 Tagen. Das sieht dann ungefähr so aus, sie wechseln sich immer ab beim Brüten. Einer sucht dann quasi immer so ein bisschen Futter, füttert vielleicht auch mal den anderen oder sie tauschen sich halt ab und dann sucht der andere wieder nach Futter. Wir haben bei uns festgestellt, dass das Männchen tatsächlich eher Futtersucher macht und das Weibchen länger auf den Eiern sitzt. Ja, und dann schlüpfen sie irgendwann. Das hier ist von vorletztem Jahr von unseren Störchen gewesen. Das sind tatsächlich sogar 5 Stück. Das ist wirklich das absolute Maximum, was wirklich eine schwere Aufgabe ist für die Eltern, die noch alle zu versorgen. Hat leider nicht geklappt. Ja, das ist leider so. Aber je weniger es werden, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbleibenden durchkommen. Wenn sie dann ausgewachsen sind, beziehungsweise heranwachsen. Das sind sie hier so im Alter von etwa 5 Wochen, wo wir sie beringen. Deswegen kommt das Bild jetzt so aus der Nähe. Da brauche ich dann auch nicht mehr das ganz lange Kanonenrohr, da reicht ein kurzes. Dann fangen sie eben an, im Nestriemen rumzurobben, sich auch mal ein bisschen zu behaken. Eventuell schmeißen sie auch die Schwächeren aus dem Nest. Und ja, zu dem Zeitpunkt wird es halt für die Eltern sehr schwierig, das ganze Futter zu besorgen. So, dann eine Weile danach fangen sie dann an mit ihren ersten Flugversuchen. Deswegen müssen wir bis dahin quasi beringt haben. Wenn sie Flugversuche schon machen, dann ist die Chance zu groß, dass die aus dem Nest einfach raushüpfen und dann sitzen sie irgendwo unten, können aber eigentlich noch gar nicht so richtig fliegen. Wenn sie dann, sag ich mal, ausgewachsen sind, naja, ausgewachsen noch nicht, aber wenn sie dann wirklich fliegen können, dann sind sie ja Zugvögel. Nee, halt, Zugvögel. Das hier ist aus der Move-Datenbank, schön visualisiert von einem Reddit-User. Man sieht hier relativ deutlich, die Zugrouten, die fliegen nicht gerne über offene Meere. Sie fliegen viel über Gibraltar und den Bosporus. Und es gibt auch vereinzelt welche, die tatsächlich zwischen Sizilien und, ich weiß gar nicht mehr, welches Land das war, ich bin schlecht in Geografie, jedenfalls Afrika fliegen. Man sieht auch so ein bisschen in der Mitte von Deutschland, also so gut man das da oben noch erkennen kann, so ein bisschen einen dunklen Schnitt, wie sie eben nicht ziehen. Das ist so ungefähr so ähnlich so wie die europäische Wasserscheide, da gibt es die Ostzieher und die Westzieher. Die Westzieher ziehen eben über Frankreich bis Spanien. Wenn sie da irgendwo in Spanien an den Müllkippen quasi bleiben, dann bleiben sie, überwintern sie da. Einige ziehen eben noch weiter über Gibraltar bis eben so ungefähr Mitte Afrika. Die Ostzieher, die ziehen durchaus weiter bis in Süden. Tatsächlich ist das, fliegen sie bis ganz nach Süden nicht durch, sondern sie fliegen so etwa bis Dezember, fliegen sie so etwa Mittelafrika und dann zu Weihnachten bzw. Neujahr rum sind es einige, die dann tatsächlich bis ganz Südafrika runterziehen. Und sind dann natürlich sehr viel später zurück, weil normalerweise kommen die bei uns so Mitte Februar wieder an. Bei uns sind es halt überwiegend die Westzieher und die Ostzieher, die kommen dann halt so März oder so mal wieder an. Momentan durch den Klimawandel ist aber auch so, dass die immer früher wieder zurückkommen, weil die Temperaturen natürlich immer früher wieder hochgehen. Warum wissen wir das? Diese Move-Datenbank, die wird mit Trackern quasi bespielt. So sieht ein Tracker aus. Das ist auch einer unserer Jungvögel von vorletztem Jahr. Wie das Ganze zustande kommt, dazu erzähle ich gleich noch ein bisschen mehr. Man sieht diesen Tracker aber später nicht mehr. Also der sieht auf dem Jungvogel jetzt noch relativ riesig aus. Aber später, das ist jetzt unser Jungvogel im Alter von 1,5 Jahren etwa, sieht man den quasi nicht mehr. Man sieht noch so ein bisschen vielleicht die Spitze von der Antenne, aber mehr sieht man davon nicht mehr. Sind wir schon beim Thema, was der Storch besser nicht isst. Da hatten wir bei uns leider auch schon den Fall, dass die Elterntiere irgendwie eine illegale Schuttablagerung gefunden haben. Und dazwischen waren auch so wunderschöne Silikonstreifen, die man so irgendwie so aus der Bartverfugung kennt oder sowas. Und naja, es ist länglich, es sieht irgendwie aus wie ein Wurm. Die haben sich das einfach geschnappt, haben das ihren Jungtieren gebracht. Naja, er ist dran erstickt. Ist natürlich schade und sie haben den nicht mehr so ganz über den Nestrand gekriegt. Normalerweise sind sie da sehr rein, dass sie eben Tote aus dem Nest wirklich rausschmeißen. Wenn es dann unten am Boden ankommt, dann ist es durchaus so, dass irgendwie Aasfresser oder zum Beispiel so ein Fuchs sich das dann holt. Fuchs, du hast den Storch gestohlen und so, ne? Ja, also was auch natürlich ein Problem ist, halt so Plastik und so weiter, sieht man hier auch prima. Das ist auch immer so eine Sache, die wir eben, wenn wir bringen, eben quasi kontrollieren, liegt da irgendwie groß Plastik im Nest oder irgendwie Tüten oder sowas. Was auch sehr beliebt ist, sind Kautnochen für Hunde. Die werden auch gerne mal verwechselt, aber sind natürlich für einen Storch nicht verdaulich. Das heißt, es verstopft am Ende den Magen und er verhungert einfach mit vollem Magen. Deswegen, naja, Umwelt ein bisschen schützen und so. Was tut ein Storch besser nicht? Oder was kann ein Storch nicht ganz so gut tun? Das ist Fliegen, wenn er jung ist. Der steht da so ein bisschen, wo er nicht stehen sollte. Das ist an einem Hinterhof in unserer Altstadt. Der ganze Hof da ist so 2 auf 2 Meter. Mit den 2 Meter Spannweite und ein bisschen Anlauf, was sie brauchen, wird es schon sehr schwierig, von da wieder zu starten. Ist da halt einfach nicht weggekommen. Die Leute wissen wenigstens mittlerweile, dass es uns gibt. Das heißt, die haben uns bei uns angerufen und haben gefragt, so hey, hier, wir haben Storch im Garten, holt den mal da weg. Ja, und dann fängt man den ein, im Tuch eingewickelt, damit der Storch eben auch denkt, es ist dunkel. Das ist irgendwie bei allen Vögeln so, wenn es dunkel ist, muss Nacht sein, ich mache nichts. Ja, und dann habe ich mir den halt genommen, so, ja, ist jetzt einfach gesagt als getan tatsächlich, und dann wieder auf die Wiese rausgebracht und ausgesetzt. Und das ist dann, ist er relativ schnell wieder aktiv geworden, wollte unbedingt weg. Und dann ist dieses Bild entstanden, was auch immer noch mein Lockscreen ist. Weil ein Storch vorm Storchenturm mit Storchennest auf einem Bild, das kriegt man sehr selten. Dieser Storch hier, das war Trick. Von vorletztem Jahr, wie gesagt. Trick hat es dann auch schon wieder ins Nest geschafft, war aber am Anfang sehr flugfaul. Die ist die ersten paar Tage einfach nur ein bisschen rumgelaufen, ein bisschen über die Straße gesegelt tatsächlich. Also wir uns haben da so ein paar Berichte erreicht, so dass dann Storch ganz knapp über die Straße geflogen ist und Autos gebremst haben und so weiter. Immerhin ist es kein Roadkill geworden. Das ist dann noch ein Bild bisschen später, wie hier Trick noch mit ihren Eltern auf einer Wiese vor meiner Stadt war. Mit unserer sehr markanten Kirche im Hintergrund. Den Storchenturm kann man hier leider gar nicht mehr erkennen. Der sitzt relativ tief und weiter rechts. Der eine Bruder aus demselben Jahr ist leider in einem Bauzaun verendet. Und zwar ist noch so eine Sache, wenn die Wiese zu hoch gewachsen ist, dann schaffen sie natürlich auch nicht ordentlich mit den Flügeln zu schlagen. Und er hat sich blöderweise auf so eine Wiese gesetzt, die rundum mit einem Bauzaun zu war und die Wiese insgesamt einfach nicht gemäht war. Und damit war die Wiese halt, alles stand da so rund 3 Meter hoch und da ist er einfach nicht mehr rausgekommen und ist auch da leider gestorben. Und das waren dann schon mal 2 von 3. Und was Trick dann auch nicht getan hat, ist ziehen. Also das ist auch ein immer häufigeres Phänomen von Störchen, dass sie eben nicht mehr ziehen, weil die Winter wärmer werden, weil der Futterangebot immer noch gut genug ist. Was jetzt hier noch der Fall war bei Trick, ist, dass ein Bauer eine Nisthilfe, wie er es selber bezeichnet hat, selber gebaut hat und auf seine Scheune drauf gemacht hat. Diese Nisthilfe ist aber mit, sage ich mal, knapp über 1 Meter Durchmesser deutlich zu klein für ein Nest. Das Nest hat über 2 Meter. Und der hat die ordentlich zugefüttert. Also der hat Küken rausgelegt, irgendwie Fleischreste oder sonst wie irgendwas hat er rausgelegt auf eine große Platte. Und da hat sich Trick wirklich den ganzen Winter gut den Wanst vollgeschlagen und dann hat sie auch kein Interesse mehr gehabt, irgendwo hinzuziehen. Man sieht hier im Hintergrund immer noch den Kirchturm. Das heißt, es war immer noch in relativer Nähe. Da Störche aber sehr territorial sind, bis zu einem gewissen Grad, wo es dann kippt, haben ihre Eltern, die dann im Frühjahr zurückgekehrt sind, die dann verjagt von dort. Das sind 15 Kilometer an das Ende vom Landkreis gezogen und hat dann da auf den Wiesen gesucht. Blöderweise war da ein Aufzuchtprojekt von Wiesenvögeln. Und die Wiesenvögel gehören genau zum Beuteschema von Störchen. Die haben sich drüber gefreut. Genau, dort war auch eine große Firma, da haben wir sie auch mal wieder oben gesehen, wo sie dann übernachtet hat, irgendwie auf Trägern oder auf Aufzugsschächten oder sowas hat die ganz gerne oben geschlafen. Und eben auf den weitläufigen Ackern davor auch so eben so ein bisschen mit einem Bächle durch, war auch das Futterangebot prima. Hat sie auch keinen Grund gehabt, wegzuziehen. So. Und dann jetzt schon zur Beringung. Das, was ich als Storchenbetreuer tatsächlich mache, neben dem, dass wir eben danach gucken, wie geht es den Storchen, leben sie noch, sind sie noch da, werden sie auch beringt. Es werden nicht alle beringt. Das ist bei uns jetzt aber natürlich dadurch, dass wir nach vielen, vielen Jahren, also die letzten Störche vor diesem waren etwa 60 Jahre her, ein gewisses Interesse für die Forschung hatten, wurden uns die Ringe quasi zugeteilt. Das heißt, wir kriegen vom Storchenbeauftragten des Landes ein paar Ringe und dann fahren wir hoch zum Nest und schnappen uns die jungen Störche eben so in einem Alter von ungefähr 5 Wochen, wo sie eben noch nicht runterhüpfen. Das ist dann nichts für Leute mit Höhenangst, wie gesagt. Das sieht dann so aus, von unten gesehen. Und wenn man dann hochkommt, dann ist es so, dass man eben quasi auch mit dem Steiger eben versucht, ganz groß von oben zu kommen, eben quasi wie so ein Raubtier. Und die Jungstörche fallen dann in die sogenannte Akinese. Also sie haben eine so Scheintotenstarre, ähnlich so wie Opossums das gerne tun. Die meisten Raubtiere, die Störche als Beuteschema haben, sind nämlich keine Aasfresser. Das ist auch irgendwie so ein ganz komischer Trick der Natur geworden. So, oh, ich spiele tot. Und dann denkt der Raubvogel so, oh, scheiße, ist schon tot. Nee, nehme ich nicht mehr. Könnt ihr irgendwas haben. Ja, das bringt denen natürlich nichts. Ich meine, wenn wir da so denn direkt dran sind, dann ist es auch sehr offensichtlich, dass sie nicht tot sind, weil sie haben die Augen immer noch offen, sie blinzeln immer noch, sie atmen schwer. Also uns kriegen sie nicht verarscht, einen Raubvogel kriegen sie verarscht. Das war dann hier die Storchenbeauftragte, die im ersten Jahr dazu gekommen ist, die es im ersten Jahr gemacht hat für uns. Als allererstes wird ein Tuch eben drüber geworfen, wieder dasselbe Prinzip. Ist dunkel, muss Nacht sein, ich schlafe jetzt. Prinzipiell aber trotzdem, auch wenn sie kein Tuch drauf haben, dadurch, dass wir eben riesig sind drumherum und so weiter, sind sie noch nicht so drauf, irgendwie zu fliehen. Das heißt, es ist relativ einfach, die sich zu schnappen. Dann kommen sie in eine prima, ich glaube, eine Ikea-Tüte war das. Mit der wird sie dann gewogen. Und dann kontrollieren wir noch eben so andere Sachen, wie zum Beispiel Schnabel, so ist der Schlund sauber, hängt da schon irgendwie Dreck drin oder sowas. Also nicht nur Plastik, sondern auch Dreck kann da schon zu einem Problem werden. Dann werden eben die Flügel vermessen, der Schnabel vermessen. An der Schnabellänge kann man relativ gut ausmachen, wie alt sie tatsächlich sind. Und dann werden sie auch gewogen. So ein Jungstorch im Alter von etwa 5 Wochen, der wiegt so 2,5 bis 3 Kilo. Hängt dann natürlich immer davon ab, ist es das Erstgeschlüpfte, ist es das Letztgeschlüpfte, wie ist die Futterverteilung. Das kann natürlich auch so sein, dass die Erstgeschlüpften den Letztgeschlüpften den Futter streitig machen. Kommt drauf an, wie sie im Nest sitzen. Weil die Storcheneltern, die füttern die nicht direkt von Schnabel zu Schnabel, wie andere Vogelarten das tun, sondern die schmeißen denen das einfach nur ins Nest rein. Und wenn die natürlich alle mit den Köpfen in die Mitte gucken und die Eltern schmeißen es dazwischen, dann holt sich das Stärkste natürlich zuerst. Und die anderen müssen dann gucken, was übrig bleibt. Wenn die allerdings alle nach außen gucken, dann können die Eltern natürlich schon sagen, jetzt schmeiße ich dir was hin, jetzt schmeiße ich dir was hin, jetzt schmeiße ich dir was hin. Dann ist die Futterverteilung wesentlich besser. Und dann kriegen sie eben zum Schluss noch einen Ring. Der ist international mittlerweile relativ standardisiert. Ja, das könnt ihr prima erkennen, denke ich. DER, das ist die Deutsche Vogelwarte. R ist Radolfzell, also Bodensee. Wir sind ja im Südwesten. Und dann gibt es diese durchlaufende Nummerierung mit den 3 Buchstaben und den 2 Ziffern. Man hat mit den Buchstaben angefangen, weil die Ziffern ausgegangen sind. Die ersten waren nur 4-stellig. Bezieht sich aber auch tatsächlich auf alle Vogelarten. Das heißt, es ja okay, jetzt die Folgenummern, die werden jetzt auch Störche sein, aber es gibt natürlich auch andere Vogelarten, die auch beringt werden. Diese haben eben auch dieses Kürzel DER, wenn sie eben hier in der Region waren, und dann haben sie eben auch irgendwie eine Ziffernfolge, Buchstabenfolge, wie auch immer, um sie eindeutig zu identifizieren. Die nächste Stufe von der Beringung, weil bei der Beringung ist natürlich das Problem, ja, der hat einen Ring, aber wie oft sieht man den Ring? Man muss den schon irgendwie begegnen, dem Storch, man muss ihn sehen, man muss den Ring vor allem lesen können. Da helfen dann Sender. Sender sind aber immer ganz spezifische Forschungsprojekte, die auch zeitlich begrenzt sind. Da hatten wir jetzt dann letztes Jahr und vorletztes Jahr das Glück, dass wir da auch entsprechend eben durch unseren Standort eben interessant sind und wir damit Sender gekriegt haben. Das Ganze funktioniert dann nicht mehr direkt oben am Nest, da holen wir dann tatsächlich aus dem Nest und fahren wieder runter. Und dann kriegen die eben so einen Sender auf. Das war eine relativ große Aktion mit sehr viel Interesse von Leuten aus der Stadt. Da kriegen die dann so eben rucksackartig so einen kleinen Sender aufgeschnallt. Der ganze Sender in dieser Version ist jetzt auch schon wieder überholt, wog 29 Gramm, verbindet sich mit jedem Mobilfunknetz, was er kriegen kann. Die SIM-Karte, die da drin ist, ist relativ teuer, hat man mir gesagt. Und einmal am Tag verbinden sie sich eben mit dem Mobilfunk und senden ein Datenpaket und erfassen da drin eben Daten wie GPS-Position, Beschleunigung, Orientierung. Das heißt, man kann relativ gut erkennen, ist der Vogel noch aufrecht oder liegt er. Und aus den Beschleunigungen kann man relativ gut erkennen, ob er fliegt oder läuft oder ruht oder sonst wie was tut. Dadurch kann man auch relativ gut erkennen, zum Beispiel gibt es sehr spezifische Muster, wenn die im Flug zum Beispiel von Raubgreifern angefallen werden. Das hatten wir auch letztes Jahr bei einem. Jedenfalls, wenn das Ganze vorbei ist, das Ganze dauert so etwa 20 Minuten, jetzt bei den drei Stück, die wir vorletztes Jahr hatten, dann geht es wieder auf den Turm hoch und dann werden sie wieder reingelegt und dann verschwinden wir wieder. Weil die Altstörche, die sind die ganze Zeit währenddessen ungeduldig, so, hupsa, was macht ihr da mit unseren Kindern? Bis jetzt hatten wir nie die Probleme, dass sie wieder angenommen haben. Das ist auch sehr selten, dass sie da Probleme haben. Wir gucken auch immer, dass wir möglichst wenig von unseren Gerüchen hinterlassen. Aber ich sag mal so, die Storchenkinder, die riechen sehr streng. Weil wenn sie sehr klein sind, dann schaffen sie es nicht unbedingt bis zum Nestrand, um rauszuscheißen, sondern scheißen durchaus mal ins Nest. Wenn er ums Storchennest das ganze Weiße seht, ja, das ist die Scheiße von denen. Genau, das war jetzt letztes Jahr. Das sind tatsächlich sogar 5 Junge. Bisschen schwierig zu erkennen, weil die so ein bisschen hintereinander stehen. 5 Junge ist wirklich so richtig Maximum, wie gesagt schon. Und das wird wirklich schwer, die eben alle zu füttern. Und letztes Jahr war ein sehr schwieriges Jahr für Störche. Weil wir hatten den Frühsommer, war sehr verregnet. Und da ist es tatsächlich so, dass die im Nest dann einfach auskühlen durch den Regen, weil sie komplett durchnässt sind. Teilweise kann es sogar sein, dass das Nest so dicht zugesessen ist, also durch das Gewicht so verdichtet ist, dass da drin eine Pfütze steht und die da drin schlichtweg ertrinken, weil sie die ganze Zeit einen Kopf unten haben. Auch zur Beringung war das Wetter nicht besser. Es hat auch geregnet und dann sehen die natürlich aus wie begossene Pudel. Zu dem Zeitpunkt haben 2 noch gelebt von den 5. Und die 2 haben dann auch tatsächlich wieder Sender gekriegt und haben die dann verfolgt. Die haben dann so ein bisschen Ausflüge gemacht, sind bei wieder in der Stadt so ein bisschen rumgeflogen, in irgendwelchen Gärten gelandet, wo sie nicht rausgekommen sind. Die beste Geschichte dazu war, ein Anrufer, der dann gesagt hat, ich habe schon 5 Kinder, ich will nicht noch mehr, holen Sie bitte Ihren Storch ab. Naja, und dann fängt man sie eben ein, quasi immer dasselbe Spiel, große Decke drüber schmeißen, Storch packen und was man hier jetzt auch noch sieht, das ist ein abgeschnittener Strumpf, den man dann direkt über den Kopf zieht, damit er eben am Kopf nochmal ein bisschen dunkel hat, und dann bringen wir so raus, wieder auf eine Wiese. beziehungsweise in dem Fall war es ein Acker, setzen die da frei und tatsächlich, auch wenn das 2 Kilometer weg ist, sie finden das Nest wieder. Auch wenn sie so jung sind und quasi das noch gar nicht gesehen haben. Das ist jetzt einer der Jungstörche von letztem Jahr, der auf einer Wiese steht. Und hier sieht man jetzt zusammen mit Graureihern, man sieht deutlich den Unterschied in der Farbe. Was man jetzt hier natürlich nicht sieht, den Unterschied, wie sie jagen. Die Graureiher stehen eben, wie gesagt, die ganze Zeit rum. Und der Storch, der läuft so langsam drüber und nimmt das, was er so findet. Oh, das Bild sollte davor sein. Das ist jetzt irgendwie schief gelaufen. Und ich guck mal, dass ich es kurz fixe. Jetzt ist es sichtbar. Da sind ja die 2 verbliebenen Jungvögel, wie sie noch mit ihren Eltern dann auf der Wiese am Suchen waren. Und dann fangen sie an, so Mitte August ungefähr sind losgezogen. Das Blöde ist, von dem einen ist der Sender schon 2 Wochen vorher ausgefallen, hat sich nicht mehr gemeldet, er war tot. Und der andere wurde 2 Wochen später tatsächlich in der Luft von einem Beutegreifer angefallen und getötet. In Spanien so ungefähr auf einem halben Wege zwischen Madrid und Saragossa. Mein Vater war irgendwie so ganz wild, der hat dann gemeint, er fährt dann mal los. Der ist tatsächlich bis Spanien gefahren und hat tatsächlich den Sender wieder eingesammelt. Von dem Vogel war keine Spur mehr, weil tatsächlich die von der Vogelwarte, die eben dieses Projekt betreuen, der hat eben das mitgekriegt, der ist tot und dann wurde es eingestellt, dass es öffentlich sichtbar ist, wo der Sender ist, hat aber weiterhin verfolgen können und dann hat er verfolgen können, ja, der hat sich dann den einen Tag 50 Meter über den Acker bewegt, war dann plötzlich so ein bisschen unterm Boden, wahrscheinlich irgendwie im Fuchsbau. Ein paar Tage später hat er sich dann bewegt in ein Wohngebäude. Also vermutlich hat ein Lokaler den gefunden und bei dem Lokalen konnten wir tatsächlich ohne große Umstände den Sender abholen, weil die Leute sind es lokal auch schon gewöhnt, dass tatsächlich Störche da irgendwie verenden auf den Mülldeponien, an den Stromleitungen oder sonst wie irgendwie sowas und sammeln die ein und händigen die auch dann wieder aus, weil diese Sender, die sind halt teuer. Die Mobilfunkkarten da drin, wie gesagt, die wählen sich in alle Netze ein, die sind auch sehr teuer. Und das ist halt auch sehr oft vorgekommen, dass sich Leute genau diese Mobilfunkkarten da rausgenommen haben und dann so versucht haben, ja, ich surfe jetzt mal damit. Ja, die Geschwindigkeit ist halt nur nicht so hoch, nur ist das sehr teuer, wenn er halt mit sehr wenig Datenvolumen sehr viel surft. Ja. Und dann bin ich schon quasi in diesem Jahr angelangt. Das ist vom Frühjahr gewesen jetzt, wie unser Paar wieder zurückgekommen ist. Jetzt hier links sieht man eben das mal mit dem Klappern. Das machen sie immer zur Begrüßung, wenn sie sich lange nicht gesehen haben. Eben gerade wenn sie gezogen sind, dann klappern sie ausgiebig. Bevor sie eben mit der Brut beginnen, sind sie auch noch sehr ausgiebig am Klappern. Wenn sie dann brüten, dann lässt es so ein bisschen nach. Die Kleinen fangen dann auch an, irgendwann zu klappern. Das klingt dann natürlich sehr niedlich, weil die natürlich viel kürzere Störche damit sehr viel höhere Frequenz haben. Und auf der rechten Seite ist unser Männchen, was wirklich sehr früh dieses Jahr da war und tatsächlich noch Schnee im Nest hatte. Und mittlerweile haben sie sich auch wieder gepaart und das Bild ist von gestern. Wir haben jetzt 2 Junge im Nest und ich hoffe mal, dass sich das da prima weiterentwickelt. Ich sehe, ich habe noch Zeit. Bin jetzt doch schneller durchgekommen, als ich gedacht habe. Dann kann ich noch mal so ein bisschen ausholen zu unseren 2 im Nest. 2020 hat das begonnen mit Leon. Heißt das Männchen, der wurde ich habe gerade die Daten durcheinander gebracht, 2020 wurde er geboren in Knittelsheim. Das ist bei Landau, das ist gerade gegenüber von Karlsruhe. Hat dann im ersten Jahr mit einer unberinkten Störchen bei uns gebrütet. Da wissen wir natürlich nicht, wo die herkommt. Wir haben aber in dem ersten Jahr dann im Ort dann quasi eine Ausschreibung gemacht, wie soll die Störchen heißen. Und die Leute waren sehr unkreativ. Es ist Leonie geworden. Im zweiten Jahr hatten wir dann tatsächlich ein bisschen Spektakuläres. Davon habe ich leider kein Bild, weil das ist sehr schnell passiert. Da ist ein zweites Storchenpaar angekommen. Weil Störche siedeln gerne da, wo andere Störche schon sind. Das können sie auch prima, weil aus ihrer Segelflughöhe, wo sie tatsächlich so auf 1 Kilometer Höhe, bis zu 1 Kilometer Höhe fliegen, sehen sie andere Störche da unten und denken sich so, oh, da sind schon Störche, muss wohl Futter geben. Da versuchen wir uns auch anzusiedeln. Hat dann tatsächlich Nestkämpfe gegeben und bei dem Nestkampf gab es einen Partnerinnentausch. Leon ist da geblieben und hat die Partnerin, die der andere mitgebracht hat, behalten. Bei der konnten wir auch feststellen, wo sie herkam, weil die war auch beringt. Und zwar kam sie aus der Schweiz, bei Dafreux oder wie das heißt, also tatsächlich im französischen Teil der Schweiz, ziemlich weit unten. Und da haben wir dann keine Ausschreibung gemacht, wie sie heißen soll. Sondern war meine Mutter relativ schnell dabei, dann einfach sie Heidi zu nennen. Und seitdem haben wir eben Leon und Heidi, die bei uns brüten. Und dieses Jahr war das auch so, dass zuallererst eine unberingte Störchen bei uns aufgetaucht ist, wo wir nicht wissen, ob es vielleicht Leonie war oder nicht. Und ein paar Tage später kam Heidi und tatsächlich hat Heidi dann mit der anderen Störchen wieder gekämpft und dann ist die abgezogen. Was so der Punkt ist, so von wegen, was so ein Glaube ist, Störche werden sich ein Leben lang treu, aber sind sie überhaupt nicht. Das Einzige, dem sie treu sind, ist ihr Horst und das sind vor allem die Männchen. Die Männchen verteidigen ihr Horst, weil sie wissen, oh, da hat's geklappt, da habe ich gebrütet, da probiere ich es wieder. Und für eine Partnerin ist natürlich so ein fertiges Nest so ein bisschen attraktiver, weil da können sie eher mit dem Brutgeschehen beginnen, weil je früher die da damit dran sind, desto erfolgreicher sind sie auch. Was eben auch mit dem Zugverhalten wieder ein bisschen zusammenspielt. Das ist, wie gesagt, das gleiche Ding mit den Ostziehern und den Westziehern. Die Ostzieher sind später da, die Westzieher sind früher da. Die teilen sich nicht so viel, die Brutgebiete, aber die Westzieher sind natürlich so ein bisschen ausgeruhter, sie sind früher da, können ein bisschen entspannter Nest vorbereiten, eventuell ums Nest kämpfen. Und natürlich ganz oben an dieser Kette sind die Nichtzieher, die das ganze Jahr da bleiben. Und da gibt es auch schon einige Paare, die auch wirklich beides ganze Jahr bleiben. Und die können dann quasi die ganze Zeit am Nest so ein bisschen rumzupfen, neues Nestmaterial einbringen und können ihr Nest super verteidigen, weil die kommen natürlich nicht von einer 1000 Kilometer langen Reise zurück. Jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Und zwar nicht den Plastikfaden, der im Nest lag. Weil der gehört da nicht hin. Ja. Gibt es soweit irgendwelche Fragen? Ja, bitte.
Habe ich es dann richtig verstanden? So ein Paar zieht dann quasi auch nicht zusammen, sondern es kann sein, dass quasi der eine dahin zieht, der andere woanders hin.
Ich wiederhole es nochmal kurz fürs Mikro. Die Frage ist, ob ein Paar dann auch nicht zusammenzieht. Ja, das kann passieren. Das ist tatsächlich auch die Mehrheit von den Dingern, von den Paaren, dass sie sich tatsächlich erst am Nest wieder treffen. Es kann sein, dass sie gemeinsam losziehen, weil Störche haben Reisegruppen, sage ich mal. Besonders die Jungstörche, die sind da auch mal in Gruppen von bis zu 200 Individuen unterwegs. Aber die Altstörche, die ziehen halt auch immer schneller, weil die wissen dann auch irgendwann, wo sie langfliegen müssen. Das ist tatsächlich so. Wenn man mal bei den älteren Störchen, die Sender haben, die Zugroute nachguckt, ist es so, dass die Jungen halt noch relativ schnörkelig durch die Gegend fliegen und kürzere Strecken immer wieder sich ausruhen. Und die Älteren, die dann halt schon wissen, wo sie lang fliegen müssen, die fliegen dann halt lange Strecken direkter, sind damit auch früher da. Und ja, Es kann auch eben sein, dass zum Beispiel, wenn sie eben einen jüngeren Partner kriegen oder sowas, dass sie dann eben definitiv nicht zusammenziehen. Noch eine? Ganz hinten, ja, bitte. So ein Storch kann ziemlich alt werden tatsächlich. Wir haben einen Storch, der ist tatsächlich da bei Langlau, das hatte ich dann im Nachhinein erfahren. Der ist schon 40 Jahre alt und er ist noch am Brüten. Also Störche werden halt richtig steinealt. Was natürlich in dem Ansatz ist, wenn die jedes Jahr halt so 2-3 Nachkommen tatsächlich produzieren, werden die natürlich sehr schnell mit sehr starker Population da. Es ist allerdings halt so, dass von den Störchen, die ja quasi schlüpfen, also bis zu 5 im Nest, so vielleicht 2-3 ausfliegen und von den 2-3 kommt vielleicht ein Drittel nach 2 Jahren, wenn sie geschlechtsreif sind, überhaupt wieder zurück und fängt an zu brüten. Und dann ist ja noch nicht mal Ende mit den Gefahren, die sie haben. Tatsächlich werden sie auch bejagt in Afrika, weil die da natürlich auch sich an Zeug bedienen, was der Mensch angepflanzt hat, was sie natürlich überhaupt nicht mögen. Denen ist der Artenschutz quasi in dem Sinne egal. Aber die Population hat sich da zum Glück in den letzten Jahrzehnten sehr stark stabilisiert. Es ist immer noch eine geschützte Art, aber wir sind wenigstens nicht mehr kurz vorm Aussterben. Sonst noch was? Ja?
Würde sich so ein Lichtzieher auch mal so einer Gruppe wieder anschließen und dann anfangen?
So genau, glaube ich, kann ich das gar nicht sagen. Also das ist so, dass die Tendenz immer eher ist, dass ein ziehender Storch zu einem Nichtzieher wird. Und einer, der halt als Jungvogel nie gezogen ist, bei dem ist die Wahrscheinlichkeit, dass er anfängt mit dem Ziehen, sehr klein. Also wenn sie mal irgendwann aufhören mit dem Ziehen, ziehen sie üblicherweise nicht mehr. Da haben wir zum Beispiel auch ein sehr kurioses Beispiel, was wir in der Storchenbetreuerrunde mal hatten. Das ist einer, der hat sich tatsächlich das Bein gebrochen. Und die Beine sind bei den Störchen natürlich sehr empfindlich und das wächst natürlich nicht einfach wieder zusammen. Das ist tatsächlich so, dass das Bein noch ziemlich lange ziemlich ekelhaft rumgeflattert ist und dann ist es, bis es ganz abgefallen ist. Und dann war er nur noch mit einem Bein unterwegs, ist dann über die Wiese gehüpft und er hat es tatsächlich noch 2 Jahre lang geschafft, erfolgreich Nachkommen zu kriegen. Sonst sehe ich gerade keine Fragen mehr. Nö. Ja. Denke, das wäre es dann soweit von mir. Da habt ihr mal was von Störchen gehört. Was ein Storch ist, ist und nicht tut und tut. Und dass sie Zugvögel sind und nicht mit der Bahn fahren. Jetzt kommt doch noch eine Frage. Unglaublich.
Wäre es eigentlich nicht technisch?
Kamera anbringen, ja, das geht. Das ist bei uns auch für diesen Herbst geplant. Was natürlich so ein bisschen blöd ist, wenn so eine Kamera überm Nest ist, dann wird es schwieriger für die, das Nest anzufliegen. Was auch bei vielen Kameras passiert ist, dass sie sich dann da oben drauf stellen und auch teilweise dann die Kamera zuscheißen. Die kriegt man natürlich nicht mehr sauber, bis man das nächste Mal oben ist. Und das macht man eben während der Brut eben nur zum Beringen maximal und ansonsten nur außerhalb der Brut, weil man sie sonst nicht stören darf. Ja.